Hüben und Drüben Spezial. Der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Im Gespräch mit einem Gast.
Als wir beim letzten Mal unsere Aufnahmen gemacht haben und ich auf dem Rückweg zum Bahnhof war, habe ich mit dir gesprochen.
Mit mir?
Ja. Und dann habe ich gesagt, sag mir mal, der Spock, der hat doch gerade eine Menge hinter sich gebracht. Wollen wir den nicht mal einladen?
Richtig.
Und dann hast du gesagt, das habe ich auch schon gedacht.
Mhm.
Und siehe da,
heute haben wir ihn hier. Der hat das nämlich auch noch gar nicht hinter sich gemacht. Er ist dann noch mittendrin. Spock, du bist ja unser Tonmeister.
Hallo.
Hallo Spock. Schön, dass du da bist. Und wir haben dich eingeladen, weil du eigentlich gerade ganz lebendig das erlebst, über das wir hier so oft sprechen.
Genau.
Nämlich an der Grenze zu stehen zwischen dem Leben hier auf der Erde und auf die andere Seite zu gehen. Und darüber wollen wir heute gerne mal so ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ich finde es ganz toll, dass du dich zur Verfügung stellst sozusagen, denn das ist ja etwas, darüber spricht nicht jeder gern oder nicht jeder trägt das so ohne weiteres nach außen, weil es ja unheimlich intime Prozesse sind, die man da durchmacht.
Dann schauen wir mal, wie viel ich davon nach außen tragen kann.
Mhm.
Aber wenn ich das jetzt so höre, dann denkt jetzt der Zuhörer wahrscheinlich, oh Gott, der ist unheilbar krank. Das ist es
nicht,
ja.
Unbedingt.
Dankenswerterweise nicht.
Nicht unbedingt. Warum sollte er das denken? Kannst ja mal einfach sagen, Claudia, du bist die Heilpraktikerin unter uns. Du kannst es ja mal zusammenfassen.
Zusammenfassend würde ich ganz einfach sagen, jede Behandlung, die du in deinem ganzen Leben bekommen hast, ob du eine Erkältung hast oder einen Pickel hast oder sowas Heftiges, was du gerade mitgebracht hast, Spock, jede Behandlung ist palliativ, denn hier kommt keiner lebend raus.
Ja, das habt ihr ja schon ein paar Mal gesagt.
Genau.
Das stimmt.
Genau, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und insofern gibt das Leben, wie heißt es immer, das Leben ist tödlich, hier kommt, das Leben ist unheilbar. Und wir waren ja schon mal in einem Gespräch, da kommen wir hoffentlich heute da drauf, was ist denn das mit der Heilung überhaupt ist und so weiter. Aber ich glaube, da du unsere Stimmen ein ganzes Jahr lang, jetzt alle Nase lang gehört hast und wir deine Stimmen nicht, jetzt müssen wir erstmal sagen, du bist der Ton. Das wissen jetzt die Zuhörerinnen, wissen das. Du bist Tonmeister von uns und machst hervorragende Arbeit, für die wir unglaublich dankbar sind. Aber wir haben dich ja eingeladen, aber niemand weiß, was jetzt los ist.
Nun, woher auch?
Genau. Magst du mal erzählen, was du hinter dich gebracht hast?
Was habe ich hinter mich gebracht? Also, da muss ich gleich denken, habe ich denn das schon hinter mich gebracht?
Mhm.
Aber klar, es gibt so ein paar Sachen, die ich hinter mich gebracht habe. Aber bei anderen Sachen weiß ich noch nicht, ob ich sie auch wirklich hinter mich gebracht habe. Also ich habe einen schweren Herzinfarkt gehabt und jetzt in der Folge dann am Ende auch eine Bypass-Operation. Und das habe ich jetzt hinter mich gebracht, aber was mit der ganzen Symptomatik nun wird in Zukunft, das kann natürlich im Moment noch keiner so richtig sagen. Das heißt, ich weiß nur ein paar Sachen, die ich hinter mich gebracht habe gerade, aber natürlich nicht alles.
Das heißt, du steckst ja noch mittendrin, das heißt, ich denn das manchmal so, dass ich sage, du kommst gerade aus einem Geschehen, von dem ich hoffe, dass du irgendwann sagst, das war ein Film. Aber du hast es ja leibhaftig erlebt. Alles das.
Ja, ich habe zu Filmen nicht so ein richtiges Verhältnis, denn diese Geschichten, diese Übertritte und Ob das ist wie ein Film, würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Was genau meinst du mit, wenn du sagst, dass du hoffst, ich könnte das sagen, dass es wie ein Film ist?
Ich meine damit, dass ich, wenn ich manchmal Situationen aus meiner Vergangenheit mir nochmal vor Augen hole, dass ich nicht mehr mitten im Geschehen drin bin, sondern dass ich das etwas distanzierter von mir selber betrachten kann. Und deswegen würde ich sagen, du bist noch mittendrin. Das hast du ja eben mit anderen Worten auch gesagt.
Ja,
ne?
Ich bin schon noch mittendrin. Da gibt's jetzt einiges zum Tun. Also tatsächlich, da gibt's sehr viele physische Aspekte, dass ich natürlich wieder den Körper auf Vordermann bringen muss. Oder auch, dass der Körper sich auf Vordermann bringen muss. Der hat ja auch Heilungsprozesse ohne mein Zutun.
Heilungskräfte.
Physische Aspekte gibt's da natürlich auch. Also da ist einiges in Bewegung. Mhm. In der Tat.
Du hast das ja so schön gesagt vorhin, Claudia. Erkrankungen des Gehirns, des Herzens und des Darms sind die existenziellsten, ne?
Ja.
Die wir
haben
können.
Tiefer geht's nicht. Und da brauchst du ganz lange Zeit, um überhaupt, das ist wie so ein 1000-Teile-Puzzle, was irgendwie mal auf den Boden gefallen ist und dann musst du die Stücke erstmal wieder zusammenkriegen. Mhm. Denn hier ist ja gerade bei dem, was du hinter dich gebracht hast, da ist ja der Brustkorb aufgeklappt worden. Und das ist vielen Menschen nicht klar.
Sogar zweimal, ne? In deinem Fall.
Ja, genau. Da ist dann noch was schiefgegangen und dann... Ich hatte dann direkt nach der Bypass-OP am nächsten Tag noch eine Not-OP.
Ja, da kommt ja der Betäubungsaspekt jetzt sogar noch dazu. Das ist nämlich so eine, wie nennt man das noch?
Was Narkose.
Narkose, da häufig dazu führt, dass man, wenn wir uns jetzt unseren ganzen Gesamtorganismus so vorstellen, dann ist das ja wie so russische Steckpuppen, dass wir so ineinander stecken mit all unseren Anteilen und unseren Leibern, dass die eigentlich komplett auseinanderfliegen. Und dass es ganz schwer ist, häufig das wieder zusammenzusetzen, dass man sich eigentlich wieder in einem harmonischen Wahrnehmen befinden kann. Bei alten Menschen ist es häufig so, dass die, wenn die schwere Narkosen bekommen im hohen Alter, dass die dann so Einbrüche, so demenzielle Einbrüche haben dadurch.
Wie heißt das immer so schön? It's easy to fly, but it's hard to come down.
Richtig.
Das so heißt die Landung, ne? Mhm. Sag mal, Spock, hast du das eigentlich geahnt vorher?
Was das?
Dass sowas passiert?
Würde ich jetzt nicht sagen.
Das heißt, das kam aus dem Hinterhalt?
Nee, aus dem Hinterhalt kam es nicht. Also ich habe ziemlich lange schon mit der Problematik zu tun, wie ich jetzt rausgefunden habe, im Prinzip schon seit meiner Kindheit. Aber mir war nicht klar, worum es sich handelt. Und ich habe aber seit mindestens einem Jahr hat sich da was verändert und ist so auffällig geworden, dass ich seit letztem November auch dran zugange war, rauszufinden, wirklich mit allen möglichen Untersuchungen, was ist denn hier eigentlich los, und ist es aber nichts gefunden worden. Mhm. Also es ist auch bis 6 Stunden vor dem Infarkt nichts gefunden worden. Wieso das so ist, ist mir nicht ganz klar. Aber was da nun wirklich alles passiert, habe ich nicht geahnt. Ein paar Sachen habe ich geahnt, weil mir die immer wieder passiert sind. Also diese Panikattacken und Todesängste bei Herzproblemen, die habe ich relativ häufig, auch über Jahre immer wieder erlebt. Also insofern habe ich schon geahnt, dass das auch immer wieder kommt, und mir war quasi klar, dass der Moment, wo ich das nächste Mal einen Rettungswagen mit Verdacht auf Herzinfarkt rufe, dass der auf jeden Fall kommen wird. Und das kannte ich jetzt schon seit Jahren.
Ja.
Dass da am Ende eine Bypass-Operation draus wird. Damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Damit hat auch eigentlich keiner gerechnet. Mhm.
Naja, ich meine, wenn du wieder so gesagt hast, dann hast du ja auch in den Todesängsten, was ja manchmal auch als so Vernichtungsangst bezeichnet wird in der Medizin, dann hast du ja den Tod schon ein bisschen kennengelernt, ne? Oder? Das war jetzt suggestiv.
Das war suggestiv, ja, aber ich habe den nicht dadurch kennengelernt. Also, da in so einer Situation, würde ich sagen, habe ich keine Kapazität dafür gehabt, mich jetzt damit mit einem Kennenlernen zu befassen. Das ist eher so ein Überlebensmodus. Also da rufe ich jetzt einen Krankenwagen oder rufe ich keinen.
Ja.
Also stundenlang in dieser Situation zu fahren, mit dem Telefon in der Hand, ist es jetzt schon soweit, kann ich jetzt schon wieder ein RTW rufen oder nicht? Und wie oft soll ich eigentlich noch in dieses Krankenhaus und die rollen mit den Augen und stellen nichts fest und so. Das sind eher solche Überlegungen. Und dann mischt sich da natürlich zwischendurch, kommt mal natürlich kommt zwischendurch so ein Gedankenanflug rein und sagt, na gut, wenn ich jetzt keinen rufe, ja, dann weiß ich nicht, wann findet mich hier zu Hause denn jemand, wenn ich dann doch irgendwie jetzt hier umfalle? Aber das ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass das, also ich würde das nicht als Beschäftigung mit dem Tod bezeichnen.
Sondern nur
das
mit der...
Das wäre irgendwie was anderes.
Ja, das ist das Monster vorm Tod. Sag mir mal, du hast eben gesagt, habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, du hast ihn nicht dadurch kennengelernt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Wodurch denn?
Naja, zum Beispiel dadurch, dass ich vor einem Jahr angefangen habe, euren Podcast zu bearbeiten. Mhm. Also da bin ich deutlich dichter drangekommen und habe letztlich auch einige von meinen Erfahrungen dann anders einordnen können oder irgendwie habt ihr dem Ganzen so ein bisschen Hinterbau verliehen auch. Und dann habe ich aber auch, also ich sage immer, eigentlich habe ich auch zwei Nahtoderfahrungen erlebt, aber wenn man jetzt die Definition zum Beispiel von Pim van Lommel nimmt, dann stimmt das eigentlich nicht so ganz. Mhm. Also dem geht's ja darum, da sind Leute, die dann irgendwie im Emergency Room mit Herzstillstand eine Weile sind und wiederbelebt werden und dann sagen, oh, ich habe hier das von oben beobachtet und so. So war es bei mir nicht, aber ich habe zum Beispiel Ayahuasca-Reisen bin ich auf die andere Seite gewechselt. Das ist ein anderer Vorgang, aber mit ähnlichen Erlebnissen.
Würdest du da sagen, dass da in mit der Erfahrung mit Ayahuasca, dass du dabei deine zwei Todesnähe-Erfahrung, Nahtoderfahrung hattest?
Ja.
Ah ja, okay.
Genau.
Alles klar.
Also aber eben nicht in so einem bedrohlichen Szenario, sondern es ist eben tatsächlich das RG. Im Prinzip ist das so ein Übungsszenario fürs Sterben. Also man muss sich ergeben, man muss sich der Medizin ergeben und dann macht die was mit einem. Und man kann sich dem, man kann natürlich irgendwie sich auch wehren und man kann das auch verhindern und so, aber dann braucht man es ja nicht machen. Also es geht ja darum, eine Erfahrung zu machen, von der man in der Regel vorher nicht weiß, wie sie ausfällt, weil die Medizin gibt einem immer das, was man gerade braucht. Da hat man relativ wenig Einfluss drauf, selbst wenn man, was eine gute Idee ist, sich vorher auch eine Intention setzt. Also eine Fragestellung ist schon mal eine gute Idee. Das hilft, aber das definiert trotzdem nicht, was man bekommt. So, und da habe ich eben diese Übertritte erlebt und da ich dann zum Beispiel vorher oder auch hinterher eben zum Beispiel so Bücher gelesen habe von, kennt ihr wahrscheinlich auch, Anke Ewerts, die wir ja auch schon mal im Interview hatten.
Also diese 9 Tage Ewigkeitsfrau, ne?
Ja, genau, der, wo ich irgendwie eben das, also ich kenne die ja auch persönlich. Also ich habe auch einen persönlichen Eindruck, wie sie ist. Da gibt's eben deutliche Parallelen. Also die hatte einen Unfall, ist verbrannt, hat 9 Tage im Koma gelegen und ist eben auf der anderen Seite herumvagabundiert, eben auch in Begleitung. Sie hatte eben einen spirituellen Begleiter, der sie rumgeführt hat und letztlich auch wieder zurückgeführt hat. Und sowas ist mir auch passiert und das habe ich dadurch durch solche Geschichten wiedererkennen können.
Das ist dir mit Ayahuasca passiert.
Genau. Da bin ich auch mit einer spirituellen Begleiterin, bin ich übergewechselt und die hat mich dann rumgeführt und sozusagen eben in das unendliche Bewusstsein geführt, indem ich dann so eine Weile unterwegs war und dann bin ich auch wieder zurückgeholt worden.
So mache ich immer OP-Vorbereitung, wenn Menschen vor einer Narkose Angst bekommen. Dass ich dann zu denen sage, so, jetzt finden wir mal raus, wie hast du einen verstorbenen Menschen oder ein verstorbenes Tier, was dir wohlgesonnen ist? Und das erarbeite ich richtig mit denen und dann sage ich so, bevor du in die Narkose gehst, wirst du richtig 5 Tage vorher jeden Abend beim Einschlafen sagen, liebe Oma, lieber Opa, sonst irgendwer, dann und dann komme ich. Kannst du mich bitte an die Hand nehmen und wieder zurückbringen?
Ach, geile Idee. Das und, habt ihr noch nie erzählt.
Nee, das haben wir noch nicht erzählt. Idee. Und das funktioniert, dass du eben halt ohne Angst reingehen kannst, auch selbst wenn ich sage, das ist eine Frage, die ich gleich an dich habe, selbst wenn die wiederkommen, wie gerade bei den Propofol-Narkosen, du erinnerst gar nichts. Das ist wie ein Schalter, der angestellt wird und wieder angestellt wird. Ja. Und dann weißt du nämlich nicht, wo du warst. Weißt du, wo du warst?
Wann jetzt?
Bei den Narkosen.
Bei den Narkosen jetzt. Nein. Das ist ausgeknipst tatsächlich. Mhm. Also da habe ich jetzt natürlich irgendwie auch nochmal extra auch drauf geachtet.
Klar.
Ob es da irgendwelche Parallelen gibt, so Sachen, die ich schon kenne, aus anderen Zusammenhängen. Nee, gibt es nicht. Die Parallelen tauchen erst auf, wenn man aus der Narkose raus ist und in diesem Dämmerzustand ist. Ja. Man wird ja auch noch in so einer eine Weile lang, also zumindest jetzt in dem Fall bei mir, also nach dieser Sternotomie, ist man eigentlich 24 Stunden in Narkose. Das heißt, die OP dauert 4 Stunden. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist man eine halbe Stunde vorher schon weg und dann kommt man auf die Intensivstation und wird aber weiter in Narkose gehalten. Und zwar noch also so, dass man nach 24 Stunden wieder wach ist.
Ja.
Also die beobachten einen dann quasi im Prinzip, beobachten sie 21 Stunden lang und gucken, ob die Körperfunktion wieder irgendwie auch von alleine, das wird wohl langsam runtergefahren, diese auch die lebenserhaltenden Maßnahmen und sowas. Und davon kriegst du aber nichts mit. Aber du kriegst dann irgendwann bist du wieder da, dann kommt ja auch jemand, dann wird man angesprochen, aber man ist trotzdem immer noch in so einem Dämmerzustand. Und da gibt es deutliche Parallelen zu dem Zustand, den man eben auch zum Beispiel mit Pflanzenmedizin erreichen kann.
Sag mir mal, weißt du, wo du warst in dem Dämmerzustand? Erinnerst du Fetzen?
Ja, da erinnere ich tatsächlich eine ganze Menge. Und ich könnte dir aber nicht sagen, wo ich war, weil nichts davon sich real angefühlt hat. Das ist das Interessante dabei.
Ja.
Wobei da wird es jetzt schwierig, da brauchen wir eine Begriffsdefinition von real. Denn ich hatte etwas sehr Krasses und ich hatte es jetzt zweimal, also mehrere Tage tatsächlich auch. Ich konnte wechseln. Ich konnte hin und her wechseln zwischen zwei ich nenne es jetzt mal Realitäten. Da gab es einmal die Realität, in der dann ein Arzt und ein Pfleger durchs Zimmer gelaufen ist und ich auch sehen konnte, ah ja, okay, da ist der Schrank mit dem Verbandszeug und da ist die Tür, da kommen die dann rein und gehen raus und so. Also dieser Raum, in dem man jetzt normalerweise sagen würde, das ist die Realität, der war da, Augen auf. Sobald ich die Augen zugemacht habe, war ich komplett woanders. Und das war aber, das konnte ich aktiv wechseln. Also es war also nicht so, dass sich das ständig geändert hat, sondern ich konnte die Augen aufmachen, dann war ich in der einen Realität und ich konnte die Augen zumachen, dann war ich in einer anderen. Das Interessante war, dass die mir, also die war schärfer und hat einen Eindruck gemacht, als ob sie echter ist. Das war interessant. Und in der gab es auch Entitäten. Also da sind auch Entitäten gewesen, so wie im Krankenhauszimmer der Pfleger rein und rausgelaufen ist, ist in der anderen Realität, waren auch Entitäten. Die sind aber nicht sozusagen durchs Bild gelaufen, sondern die waren vor allen Dingen, die Anwesenheit war spürbar. Und sie waren in den Strukturen. Das heißt, wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich andere Wände gesehen, in anderen Farben. Der Raum war ein anderer. Es waren die medizinischen Geräte da nicht drin. Es war eine andere Beleuchtung. Und die Entitäten, die sich darin befunden haben, die waren innerhalb der Strukturen. Das heißt, die waren zum Beispiel in der Wand. Die sind nicht irgendwie durch den Raum gelaufen, sondern die waren in den Strukturen drin. Also so wie ein Relief in der Wand, aber nicht starr, wie als wenn man jetzt ein Relief in die Wand modellieren würde, sondern die haben da drin gelebt und auch interagiert. Und dazwischen konnte ich aktiv hin und her wechseln und konnte das auch beeinflussen. Wenn da Entitäten waren, die mir nicht passten, das ist vorgekommen. Da gab es welche, die ich kenne, da gab es welche, die ich nicht kenne, da gab es welche, die waren mir angenehm, da gab es welche, die waren mir unangenehm. Ich konnte die dann loswerden, indem ich tatsächlich, oh, jetzt mache ich mal kurz, dann gehe ich mal raus, gehe ich mal kurz hier wieder ins Krankenzimmer zurück, warte eine Minute und gehe wieder rüber. Es fallen einem natürlich die Augen zu, das heißt, das kann man gar nicht verhindern. Aber ich konnte zum Beispiel unangenehme Entitäten, die konnte ich sozusagen, nee, hau ab, geh weg irgendwie, dich will ich nicht, jetzt gehe ich mal kurz raus. Naja, und dann geht man halt wieder rein, weil man kann das nicht verhindern. Du bist ja in diesem Zimmerzustand. Die fallen die Augen zu und dann bist du wieder drüber. Aber Gott sei Dank war dieses Monster dann weg.
Du sagtest ja eben, dann müsste man erstmal eine Begriffsdefinition von real eigentlich vorwegnehmen. Ja. Und vielleicht hilft es, wenn man das Wort Realität gegen Wirklichkeit eintauscht. Also wirklich, in dem Begriff Wirklichkeit ist ja das Wirken da drin. Also das heißt, es wirkt etwas.
Ja. Und ich bleib ganz bewusst bei Realitäten und benutze die zwei Begriffe dafür, dass ich sage, das eine ist die materielle Realität und das andere ist eine nicht materielle Realität. Und ich bin weit weg davon, von dem, was ihm halt heißt, das ist Fantasiereisen oder Imagination. Das ist genauso real. Genauso real, wo du auch zum Beispiel eben gesagt hast, es könnte sogar ein bisschen schärfer sein als das andere. Welche ist denn realer? Die eine ist auf jeden Fall materieller als die andere.
Das würde ich auch nicht sagen. Also das kann alles,
witzig.
Das kann ja auch alles eine, ich weiß nicht, es stellt sich auf eine gewisse Art und Weise dar. Ob die wirklich ist, ob sie real ist oder ob sie wahr ist, also das sind interessante Fragen und ich wäre dann eher bei Wahrheit. Weil ich sage, das Einzige, was wahr ist, also das Einzige, was wirklich wahr ist, ist mein Erleben.
Genau.
Mein Erleben ist wahr. So. Und man könnte jetzt auch sagen, das ist wirklich. Also für mich jedenfalls. Natürlich ist mein Erleben für euch nicht wirklich. Klar. Aber für mich ist es das Einzige, worüber ich auch Zeugnis ablegen kann. Also was mir passiert, ist für mich wirklich. Und das ist auch das Einzige, was für mich wirklich ist. Alles andere kann eine Illusion sein, die mir vorgegaukelt wird.
Und so ist es natürlich auch, dass dein Aufenthalt in dem Krankenzimmer, was ja sich ja in der Materie befindet, eine andere Wahrheit ist, eine andere Wirksamkeit ist, eine andere Wahrheit ist, als die Wahrheit oder die Realität, die die Krankenschwestern erleben, die jeden Tag reinkommen. Die erleben auch was ganz anderes dabei als du.
Ja, klar.
Genau.
Natürlich.
Ganz genau.
Aber das ist doch immer so, wenn zwei Parteien beteiligt sind. Immer. Ne? Der eine, der was einkauft und der andere, der was verkauft. Denkt ja sogar, da hast du es ja schon. Ne? Ja. Das zwei völlig verschiedene Wahrnehmungswelten aufeinanderprallen.
Die wären sich wahrscheinlich einig darüber, dass sie in derselben Realität agieren.
Ja.
Also wenn ich jetzt diese Brille in die Hand nehme und hochhalte, dann sind wir drei uns wahrscheinlich einig darüber, dass ich eine Brille in der Hand halte.
Genau so.
So. Das heißt, wir agieren hier in demselben Raum, in derselben Realität. Aber ich behaupte einfach, dass das nicht die einzige ist.
Genau.
Und deswegen auch nicht, dass die hier real wäre, denn diese anderen Reiche, die ich erlebt habe, die waren genauso real.
Das meine ich.
Nur, dass ich das im Prinzip jetzt nicht mit jemandem zusammen erlebt habe. Aber auch das schließe ich nicht aus, denn das habe ich ja auch schon erlebt. Denn diese spirituelle Begleiterin, mit der ich damals unterwegs war in dem Reich, wenn ich die wieder treffe, dann würde ich damit rechnen, dass die sich auch noch daran erinnert, was wir da zusammen erlebt haben.
Ja.
Jetzt könnte man natürlich, also der normale Materialismus sagt dazu, ne, es ist eine Halluzination und eine Erinnerung und da sind irgendwelche Neuronen jetzt programmiert im Gehirn und elektrische Ströme und so. Das halte ich aber alles für Quatsch. Also das ist eine Sichtweise, die mich tatsächlich auch nicht mal mehr interessiert.
Guck, also, und das passt doch perfekt zu Hüben und Drüben, ne?
Total.
Genau, das ist Hüben und Drüben.
Da weiß man nicht mehr, was ist jetzt Hüben und was ist Drüben.
Genau.
Und ich habe gerade gedacht daran, meine Enkelin war ganz klein, da war die 4 oder so. Und dann sitze ich mir, die auf der Terrasse, es war Sommer, und dann fliegt ein Flugzeug mit diesen Lichtern da oben. Ne? Und sagt sie, guck mal da. Und hat gesagt, ja, guck mal, ein Flugzeug. Oh, es könnte aber auch ein Feuerdrachen sein. Beides.
Genau, und sogenannte vernunftbasierte materialistische Weltsicht sagt, naja, das ist ja Quatsch, okay, ist ein Kind, also die Fantasie, verlass mich nie, aber wir wissen ja, dass es ein Flugzeug ist. Wir wissen gar nichts.
Und deswegen müsste man eigentlich sagen, dass die kleinen Kinder, die haben ja Halluzinationen, ne?
Ja,
leben im Halluzinogen.
Leben im Halluzinogen.
Genau, ich glaube eben nicht, dass es Halluzinationen sind.
Nein, natürlich nicht.
Das ist,
weil das machen, weißt du was, das passiert ja bei Sterbenden auch. Ich habe gerade so eine schöne Geschichte mitgekriegt, da habe ich eine Prüfung eines Sterbegefährten abgenommen und der hat das so beschrieben, der hat einen Mann mit einer Parkinson-Erkrankung lange begleitet. Und er hat dann, ist dann, glaube ich, einmal in der Woche zu ihm hingegangen und hat dann zu ihm gesagt, so, sich hingesetzt. Und dann sagt der Mann zu ihm plötzlich, nee, nicht auf den Stuhl da. Da sitzt mein Bruder drauf. Und der Bruder war aber vor 15 Jahren gestorben. Und das heißt, die haben immer miteinander gesprochen. Und zum Schluss hat der Sterbegefährte 3 Stück Kuchen mitgebracht.
Mhm.
Und das ist die Anerkennung einer Realität, die wir nicht sehen. Und die Anerkennung, etwas, wo ich bin weit davon entfernt zu sagen, wenn es heißt, oh, eine Halluzination, dann denke ich, wer ist eigentlich begrenzt in seiner Wahrnehmung? Diejenigen, die in der Psychiatrie sitzen oder die draußen sind? Ne?
Das ist ja der Grund, warum Menschen, die Nahtod erfahren sind, ihre Erlebnisse so gerne für sich behalten.
Ja.
Weil sie in dem Moment, wenn sie konfrontiert werden mit Spott oder mit Hohn, sich sofort verschließen, weil das, was sie da erlebt haben, oft für sie so, also geradezu heilig ist. Also das ist einfach so was Erfüllendes, was sie da in ihrem Herzen tragen, das können sie gar nicht ertragen. Das können sie niemals zulassen, dass das jetzt hier einfach zerhackt wird. Mhm. Und deswegen haben wir, denke ich mal, in den letzten, keine Ahnung, 100 Jahren oder was, wenig davon mitbekommen, wie viele Menschen das eigentlich sind. Man sagt ja heute, fast jeder dritte oder vierte Mensch ist nahtot erfahren, auf die eine oder andere Art. Ne? Da gibt es, das hattest du ja vorhin schon mal angedeutet, dass du da eine Erfahrung gemacht hast, die du vielleicht nicht in dem Ausmaß meinst, erlebt zu haben, wie jetzt Pim van Lommel das beschreibt bei seinen Studien.
Ja.
Aber Tatsache ist, dass erst jetzt, und das beobachte ich jetzt seit einigen Jahren, immer mehr Menschen damit rausrücken. Ne? Einmal durch die Medien, dass wir jetzt halt über YouTube und überall kommen wir leichter ran. Wir haben einfach Zugang, ne? Wir können solchen Interviews beiwohnen. Und da
wir können
zuhören.
Solche Interviews selber machen.
Richtig, wir können selber
einfach
sprechen.
Einen Computer auf den Tisch stellt, drei Mikrofone anschließt und jeder kann solche Interviews plötzlich machen und sagen, das wird jetzt mal Zeit, dass wir drüber reden. Das macht ja sonst keiner.
Ja.
Und wir können es einfach machen. Das ist großartig.
Genau, und diese Diesseitigkeits Dominanz, würde ich das mal nennen, die ist ja so wahnsinnig stark gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass ich immer das Gefühl habe, man muss sich fast so ein bisschen verstecken oder man muss sich wehren oder man muss eigentlich immer, wenn man da jetzt anders auf die Sache guckt, dann hat der Diesseitigkeitsvertreter auf jeden Fall recht.
Klar.
Ne? Also das war für mich immer so und so habe ich es immer wahrgenommen und jetzt freue ich mich eigentlich, dass mehr und mehr Menschen dazutreten, also mir sozusagen an die Seite treten oder man Menschen begegnet, die dem durchaus Raum und Wirklichkeit schenken.
Tja. Vielleicht gibt es auch mehr, die Interesse haben oder aber vielleicht, was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, ist, dass wir uns mit unserem Interesse einfach in einer bestimmten Blase befinden natürlich. Und,
kann sein, ja klar.
Deswegen natürlich auch, ich meine, du als Bestatterin hast natürlich mehr mit Tod zu tun als mit Geburt. Insofern ist deine Blase schon auch so ein bisschen definiert. Ne? Also die Leute kommen jetzt nicht zu dir, um sich mit dir über Geburt zu unterhalten. So, insofern ist, und klar, und zu mir kommen die Leute, um sich mit mir über Tontechnik zu unterhalten, weil das sozusagen ein bisschen meine Blase ist. Also das darf man nicht vergessen. Aber insgesamt habe ich auch den Eindruck, dass mir über die Zeit Dinge begegnen, die mir früher weniger begegnet sind. Mhm. Das glaube ich schon.
Ja, genau. Und das, was du so anschaulich geschildert hast, dieses Switchen zwischen zwei Realitäten.
Das war krass, ja.
Das ist ja etwas, was normalen Menschen eigentlich vielleicht auch nicht so alle naslang passiert.
Nee.
Und das ist ein Grenzgängertum.
Ja.
Und ich meine, muss das überhaupt nicht beantworten, aber ich habe eine Frage. Das war doch eine Möglichkeit, das war auf der Grenze.
Ja.
Hast du eine Idee, was dich bewogen hat, hier zu bleiben?
Die Frage stellte sich da tatsächlich nicht. Also das war nicht die Frage. Mir war das ganz klar, dass das jetzt sozusagen aus diesem gedämpften oder Dämmer- oder Deprivationszustand kommt. Also da gab es keine Frage. Da gab es keine Entscheidung, bin ich jetzt hier oder da. Das war wirklich, mir war klar, dass das nur für diesen Moment zu entscheiden war.
Ah, ich glaube, meine Frage geht noch woanders hin. Das wäre doch eine gute Möglichkeit gewesen zu sterben. Hast du eine Idee, was dich bewogen hat, nicht zu sterben?
Nee, war es nicht.
Ah, okay.
Also war es nicht in dem Punkt.
Stand
nicht
an.
Mhm. Das war mir klar, dass das nicht der Punkt ist gerade, dass es darum nicht geht.
Okay.
Also Weiß nicht, woran das lag. Also habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Also ich hatte das schon mal. Das ist wirklich so, dass es mich wirklich rübergezogen hat. Ich hatte auch, einen Tag vorher hatte ich das, nämlich als diese, als klar war, ich bekomme jetzt noch eine Not-OP. Da hatte ich in diesem Übertritt, wenn ich den gemacht hatte, da war was, was mich wirklich, also wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass es mich jetzt rüberziehen will. Mhm. Kann ich aber nicht genauer beschreiben. Das war mehr eine Angst oder eine Erinnerung an die Angst. Mhm. Aber als ich dann nach der zweiten OP da zwei Tage lang in diesem diesem Dämmerzustand war, da war ich schon, also ich war in beiden Bereichen war ich bewusst da. Mhm. Und da war dieser Moment irgendwie, ich könnte jetzt loslassen und dann auch gehen, die Situation gab es da nicht. Also das war keine Option mehr.
Mhm. Mhm. Bist du einverstanden damit, hier zu sein? Also nicht jetzt hier in diesem Raum, sondern im Leben?
Wer soll das jetzt beantworten? Wer soll das beantworten? Ja, das kann ich natürlich nur als materialistische Inkarnation jetzt gerade beantworten. Und da würde ich sagen, ja, sehr, weil ich das alles sehr spannend finde. Ich habe allerdings andererseits auch das Gefühl, auf der anderen Seite wird's auch richtig spannend. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und ich kann es gar nicht abwarten. Das ist es nicht. Dafür sind dann auch weltliche Ängste da und Angst vor Schmerz und so. Aber ich habe ja schon mal hingeluschert. Das heißt, ich weiß, dass das auch spannend ist. Ich weiß allerdings auch, dass das unglaublich langatmig ist und auch tierisch langatmig. Also da ist ja irgendwie das Buch von Anke Ewerts heißt ja nicht umsonst 9 Tage Unendlichkeit, weil diese Unendlichkeit ja. Eben, die hat sie auch gut beschrieben tatsächlich, dass es eben wirklich so ein Nichts ist, in dem nichts passiert. Bis dann irgendwann mal wieder was passiert. Also das ist echt spannend. Also auch gut, also das ist wirklich gut, das Buch. Kann man echt.
Vielleicht können wir eine kleine Idee davon kriegen, von der Unendlichkeit, wenn wir uns so außerhalb von Zeit und Raum befinden. Wie ich heute Nacht. Ich bin aufgewacht, ich wusste nicht, wie spät es ist und konnte nicht wieder einschlafen. Und dann bist du außerhalb von Zeit und Raum. Du weißt nicht, ob 20 Minuten vergangen sind oder 2 Stunden. Das kannst du nur, wenn du auf die Uhr guckst. Und das finde ich so ein bisschen vergleichbar mit diesem hier, ne? Und gleichzeitig ist es so mir viel so ein Lied, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, ich schwärme ja total von dem. Erste allgemeine Verunsicherung. Der Gevatter Tod. Und da heißt es im Refrain drin, grüß Gott, ich bin der Tod. Vorbei ist deine Not. Das heißt, das ist sozusagen dieses Ding, Materie kann auch ganz schön anstrengend sein.
Ja, total.
Genau. Genau. Und dann könnte das die Nicht-Materie ein erstrebenswerter Zustand sein.
Daher stammt ja auch die Vermutung, dass der Tod möglicherweise, das habe ich, glaube ich, in einer unserer allerersten Folgen mal falsch gesagt, das habe ich Aristoteles zugeordnet, das soll aber Sokrates gesagt haben, das ist der schönste Moment unseres Lebens, also unseres irdischen Lebens überhaupt ist, dieser Moment, wo wir sozusagen die Seite wechseln. Also, und das stelle ich mir häufig so vor, auch in Gesprächen, wenn es um das Sterben geht, also dieser Moment, wenn man eben aus seinem Körper wieder raus darf. Weil man ist ja nicht nur in diesem Körper eingesperrt, Also, ne, das ist ja auch, kann man ja auch so erleben, dass man hier jetzt ja auch durchaus eine gewisse Zwangshochzeit eingeht.
Straflagererde.
Ja, und mit all den, mit all der Enge und den Zwistigkeiten und dem auch gerade, wenn man jetzt als älterer Mensch fortgeschrittener ist, dann wird es ja auch nicht unbedingt angenehmer, das Gefühl im eigenen Leib zu stecken. Und dass es dann eben, wenn man da raus darf, eigentlich ein wunderschöner Zustand sein kann, sein muss, so stelle ich es mir tatsächlich auch vor. Und zwar, dass ich nicht nur raus darf aus meinem Körper, also aus meinem leiblichen, physischen Körper, sondern dass ich auch raus darf aus meiner Rolle. Weil es geht ja bis hin in eine Identifikation. Also, dass ich ja auch sozusagen mit meinem Namen und meinen Verhältnissen, ne, meinen Beziehungen, meiner Familie, meinen Freundschaften, meinem Beruf, alles ist ja in dem Moment sozusagen, da steige ich jetzt aus. Das lasse ich jetzt hinter mir. Das ist doch ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, dass das, was das möglicherweise eben nicht nur, es wird ja immer nur über die Trauer gesprochen. Mich stört das so ein bisschen, weil ich so denke, was ist eigentlich mit dem Aspekt, dass es möglicherweise eine unendliche Erleichterung auch ist?
Das mit der Trauer, das ist auch etwas, das habt ihr mir durch die 48 Folgen Podcast oder wie viel ihr jetzt habt, das habt ihr mir auch vollkommen ausgetrieben. Tatsächlich. Genau genommen habe ich das nie richtig verstanden, sondern ich habe immer, das habe ich gemerkt irgendwann, wenn Leute mir erzählt haben, ihr Haustier ist gestorben und dann sind immer ganz unglaublich traurig und ich habe immer gedacht, ja, aber es war doch jetzt 10 Jahre bei dir und das war toll. Warum, und damit fing das an, warum muss man jetzt traurig sein? Warum kann man sich nicht freuen, dass man so eine schöne Zeit hatte? Und dann fiel mir ein, das kann man ja mit Menschen eigentlich auch machen. Also wenn Menschen sterben, dann waren sie ja vorher da. Wenn man also das Gefühl hat, man ist traurig, dass sie nicht mehr da sind. Und das war aber noch letztlich auch so eine materialistische Herangehensweise. So ein bisschen... Dann kann man traurig sein, die sind nicht mehr da, aber das ist ja klar, dass sie nicht ewig leben. Warum muss man jetzt traurig sein? Weil vielleicht rekapituliert man lieber und sagt irgendwie, ja, aber ey, wir haben aber 30 Jahre lang zusammen verbracht.
Naja, so. Das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen einfach, wenn du das so sagst, aber weil Tatsache ist ja, das sind Lebensprozesse von Menschen und wenn Menschen mit einem Tier...
Das waren meine Gedanken und auch meine Gefühle. Ich habe halt gemerkt, dass ich bei solchen Sachen immer nicht traurig sein kann, sondern merke, dass dann die Geschehnisse oder die Ereignisse aufpoppen, wo ich denke, aber das war super, das haben wir zusammen gemacht.
Ja.
Also ich konnte es nicht ändern, dass ich nicht traurig war, sondern diese schönen Erlebnisse hochgekommen sind.
Das ist möglicherweise die höchste Form von Weisheit, die ich nicht habe. Denn wenn ich jetzt an meine Lebenskatastrophen denke und wenn jemand mir gesagt hätte, freu dich doch, du hast sie doch 6,5 Jahre gehabt. Dann würde ich sagen, das ist Folter, mich daran zu erinnern. Folter. Ich will sie mich wieder haben. Ich will es weiter haben. Und das ist etwas, und das kennzeichnet Trauer. Dass einfach der Schmerz, der tut körperlich, der kann richtig körperlich wehtun, dass du sagst, dass damit kann es sein, dass dein ganzes Leben, was du geliebt hast, zerschmettert ist, inklusive Erinnerung.
Also, nee, dass ich das nicht so anfühlen kann, verstehe ich.
Ja.
Aber ist es wahr? Nee, eigentlich, also wahr ist das nämlich nicht.
Wenn du größer denkst, müsste man sagen, wenn du den Schmerz nicht erleben willst, dann kannst du nur gemeinsam Suizid machen. Wenn du den Schmerz nicht
erleben
willst.
Dann sollte man von vornherein so vernünftig sein und sich keinen Hund anschaffen, weil man weiß ja, dass der nicht so lange lebt. Also, so, ne?
Ganz genau. Jawohl. Ganz genau das Ding. Und wenn du das ist das der Haken, wenn du dich auf Menschen einlässt, dann beinhaltet das unter Umständen diesen unfassbaren Schmerz.
Genau.
Und das kann ich von allen verstehen. Und gleichzeitig hast du ja vollkommen recht, wenn ich größer denke, dann würde ich sagen, da gab doch mal irgend so einen komischen alten Sänger, der hatte in 100 Jahren ist alles vorbei. Irgendwo so 20er, 30er Jahre, ist egal. ihr seid
Johannes Hestas, der ist 100 geworden.
Nee, der war nicht Johannes Hestas. Okay. Aber auf jeden Fall ist das so eine Nummer, da redet in 150 Jahren kein Mensch mehr von.
Ja.
Ob ich da gewesen bin oder nicht. Das interessiert doch niemanden mehr in 150 Stimmt. Jahren.
Bei den meisten Leuten wird nicht noch mehr drüber geredet genau. in 100 Jahren. Ja,
ja. Und dann kann man doch im Grunde genommen sagen, Mensch, dann machen wir doch nicht so ein Riesenaufhebens um so ein Leben. Aber wenn du da drin steckst, dann ist das eben, das ist das, ich finde wirklich, das ist das richtige dicke Problem, in Zeit und Raum zu sein. Ich habe mal eine Frau bei mir gehabt, das war eine Witwe, die hat ihrem Mann auf dem Totenbett, auf seinem Totenbett versprochen, dass sie die Kinder großzieht. 8 und 10 Jahre alt, die Kinder. Und die sitzt bei mir und sagt, das will ich überhaupt nicht. Ich will die Kinder überhaupt nicht großziehen. Ich will hinterher. Und dann sagt sie, der geht jeden Tag, entferne ich mich ein Stück mehr von ihm. Jeden Tag. Und ich will die Kinder nicht großziehen, ich will hinterher. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee. Wieso gehen Sie jeden Tag ein Stück weg? Sie gehen jeden Tag einen Schritt auf ihn zu. Gehen Sie doch bitte mal los und holen sich Zentimetermaße aus dem Kaufhaus und dann machen Sie sich eine Schachtel und schneiden jeden Tag einen Zentimeter ab. Wie hoch ist die Lebenswahrscheinlichkeit statistisch gesehen? Vielleicht werden Sie 86 Jahre alt, das erste Maßband fertig haben, dann können Sie nach einem Jahr schon sehen, dass das um 365 Zentimeter kleiner geworden ist. Sie gehen jeden Tag darauf zu, auf ihn zu. Seien Sie mal nicht so eilig, Sie sterben doch sowieso. Und das war's. Das ist natürlich etwas drastisch, wie ich ja manchmal bin, aber das hat es auf jeden Fall, das hat es auf den Punkt gebracht. Und wenn ich in den Zusammenhängen denke, dann sage ich, dann brauchen wir nicht traurig zu sein. Überhaupt nicht.
Eva-Marie Batschko hat das ja in unserem Interview als Selbstmitleidseuphorie bezeichnet. Das fand ich eigentlich einen interessanten, schönen Begriff. Ich mag den, genauso wie ich von Reimer Gronemeyer, den ich sehr schätze, das Wort Diesseitigkeitskrüppel so gerne mag.
Diesseitigkeitswas?
Diesseitigkeitskrüppel. Ja. Also bezogen auf den Materialismus.
Das ist ein super Wort, ja.
Ja. Ja. Aber großartig. Man muss natürlich für beides trifft das tatsächlich an der Stelle zu. Man muss die Identifikation, die man eben stark hat, sei es jetzt im Materiellen bezogen auf bestimmte Dinge, die mir gehören oder die ich schön finde, die mir wichtig sind, oder eben auf ein Tier oder eben sogar auf einen Menschen. Also dass ich halt in meinem Dafürhalten so stark verbunden bin mit diesem Tier oder diesem Menschen, dass ich zunächst einen Prozess durchmachen muss. Und bestenfalls schaffe ich es, ihn über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre durchmache und gut dabei rauskomme. Und schlechtestenfalls bleibe ich hängen und schaffe es nicht, sozusagen meins mir wieder zurückzuholen aus dieser Identifikation und dieser Verbindung, die ich eingegangen bin. Und bleibe eigentlich unentschlossen.
Das erlebe ich ab und zu bei jungen Müttern, die ihre Kinder ganz frisch in den Händen halten, dass denen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, was Beziehung angeht, klar ist. Die haben ihr Baby in den Händen und gucken das Baby an und wissen ganz genau, wenn dem was passiert, ist mein Leben zerstört. Dann bin ich nicht mehr, dann bin ich zerfetzt, dann bin ich nicht mehr da. Das heißt, die kriegen mit einer unglaublichen Wucht die ganze Kostbarkeit des Lebens um die Ohren gehauen. Und das ist genau, wenn du Beziehung eingehst, dann wird dir die ganze Macht des Schmerzes klar. Das ist schon heftig. Du hast ja vorhin, hast du so Gedanken oder haben wir so einen Gedanken gehabt, den wir noch nicht wieder aufgenommen haben, nämlich die Fragestellung, was ist denn Heilung? Du hast ja gesagt, du weißt nicht, ob du schon durch bist, möglicherweise nicht. Und was ist Heilung? Was bedeutet das? Ich glaube, du hast vorhin mal gesagt, auch wenn das noch vor unseren Aufnahmen war, dass du davon ausgehst, dass jede Krankheit heilbar ist.
Dass alles heilbar ist. Krankheit ist ja Krankheit ist auch nur eine Sache. Ich glaube, dass alles, was nicht in Ordnung ist, heilbar ist.
Ja, und schön.
Krankheit ist für mich eine Symptomatik dafür, dass was nicht in Ordnung ist. Also Krankheit, also jetzt eine körperliche Krankheit, ne?
Und eine andere auch, ne?
Und das eigentlich war ja alles mal in Ordnung und ist irgendwie kaputt gegangen oder in Unordnung geraten. Mhm. Und was in Unordnung geraten gerät, kann eigentlich auch wieder in Ordnung geraten. Davon gehe ich aus. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, das müsste jeder können. Kann auch nicht jeder. Aber ich glaube daran, dass das möglich ist. Und ich glaube auch daran, dass man, wenn man stark genug ist, das lernen kann. Aber ich weiß nicht, ob man stark genug ist. Ich weiß auch nicht, ob ich stark genug bin und so. Aber ich glaube daran, dass das auf jeden Fall möglich ist. Frag mich nicht, warum. Das ist vielleicht auch wieder so ein rein logischer Gedanke. Vielleicht ist es nicht mehr als das, was ich eben gesagt habe. Wenn etwas in Unordnung geraten kann, kann es auch in Ordnung geraten. So.
Naja,
vielleicht liegt es einfach nur daran. Aber ich bin davon überzeugt. Also, dass man, also, und ich habe es halt auch schon so oft erlebt bei Leuten. Also, dass sie einfach, ich habe schon so viele Wunder erlebt, dass ich da keinen Zweifel mehr dran habe.
Wunderschön. Die Frage der Heilung ist ja für mich vor allen Dingen erstmal, wo und wann findet die denn statt?
Ja, das ist genau.
Kann ja auch sein, dass sie nicht mehr hier in diesem Erdenleben
genau, statt. Vielleicht ist die Heilung auch, dass man, vielleicht ist ja die Heilung auch, dass man sagt, ich beende das jetzt, diese Misere, wenn man es als solche empfindet und sagt, okay, dann gehe ich jetzt und dann kommt alles in Ordnung. Kann auch sein, also.
Ja, ob es dann in Ordnung kommt, das können wir jetzt ja gar nicht ermessen. Also sowieso, die Frage ist, was ist Ordnung, was ist Unordnung, was ist normal, was ist unnormal? Das sind ja alles Bewertungen, von denen wir eigentlich immer dachten, wir wüssten da irgendwas. Aber genau genommen, wer will das denn beurteilen?
Ja.
Ich glaube, es war Tolstoi. Der hat gesagt, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Das ist eigentlich ein schöner Satz, ne? Das heißt, es betrifft das mit der Ordnung. Ich weiß nicht, ich habe nur ein Beispiel, ist mir eingefallen. Ich habe irgendwann war ich krank, sowas Normales, so wie Grippe oder sowas, ne? Und dann habe ich irgendein Impuls. Ich bin aufgestanden und habe so Bananenkisten genommen und habe meine Bücherregale aufgeräumt. Und mit jeder Kiste war ich gesünder. Verrückt. Ganz verrückt. Und am Abend konnte ich war wieder alles vollkommen in Ordnung.
Ja, das ist so ein bisschen in die Normalität zurück. Der Entschluss, ich komme jetzt in eine Normalität wieder zurück.
Ne? Ich würde eigentlich im Grunde genommen eher dein Bild nehmen, zu sagen, ich habe Ordnung geschaffen.
Oder Ordnung geschaffen, ja.
Etwas, was nicht in Ordnung war, habe ich wieder in Ordnung gebracht.
Ja, okay.
Und das könnte tatsächlich damit meine ich jetzt nicht, wir müssen jetzt alle, wir bei jeder Krankheit musst du deine Bude aufräumen oder sowas ähnliches, ne? Aber das könnte im Rahmen eines Konzeptes könnte das auf jeden Fall schon ein Punkt dazu sein.
Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder was festgestellt da im Krankenhaus. Wenn ich krank bin, und nicht nur im Krankenhaus, auch wenn ich zu Hause bin und das kann, ich laufe dann nicht irgendwie in der Jogginghose rum.
Also
ich ziehe mich normal an.
Ja.
Habe mir das im Krankenhaus, ist mir das dann auch gespiegelt worden, der Mitbewohner in dem einen Krankenzimmer, der hat dann gesagt, Mensch, du bist ja hier auch so, dass du siehst ja schon wieder fast normal aus. Und ich so, dann habe ich gesagt, ja, es liegt aber auch zum Teil daran, dass ich schon wieder normal aussehe. Also das mache ich absichtlich.
Ja.
Ich will normal aussehen, dann muss ich mich weniger krank fühlen. Mhm. Also genau. Und da habe ich schon einen mega Einfluss darauf genommen. Am nächsten Tag hat er das auch gemacht und fühlte sich auch gleich besser.
Ach, wie schön. So, guck mal, das ist doch ein tolles Beispiel.
Am ersten Tag hing er dann noch in seinem komischen Hemd und dieses OP-Hemd und hatte auch überhaupt gar keine Anstalten
keine Initiative.
Gemacht, da in irgendeine Normalität zu kommen.
Ja.
Ja, und dann hat er das aber auch, hat er gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee, das mache ich auch. Und dann hat er auch angefangen rumzulaufen, während er vorher geklingelt hat, wenn er zum Klo musste.
Genau. Ja, also, und das sind ja schon mal Wege, ne? Ich habe das natürlich oft auch in meiner Naturheilpraxis, dass Menschen kommen und sagen, ja, das, die Idee ist ganz gut, das mache ich, wenn es mir mal besser geht. Ich sage, nee, das musst du gleich jetzt anfangen, weil dann geht's dir besser. Und das heißt, das bedingt sich ja gegenseitig. Ne?
Da fällt mir ein, dass ich mit dem Spruch aufgewachsen bin, jeder Schnupfen ist eigentlich ein seelisches Schlamassel.
Das hört sich aber auch schön an. Ist es vielleicht auch?
Ja, für mich war das gefühlt eigentlich in meinem Leben immer so, dass ich dachte, na, wenn ich jetzt einen Schnupfen kriege, dann dachte ich weniger an irgendein Virus, sondern mehr eigentlich daran, aha, da muss ich ja jetzt mal sehen, was ist eigentlich mit dir los, ne? Was will denn da jetzt, was bricht denn da jetzt gerade zusammen? Was hat keine Kraft mehr? Wo muss ich sozusagen jetzt mich drum kümmern?
Okay, das habe ich nie gehabt. Woher kam das? Ist das?
Weiß ich nicht. Es ist ja so ein oder wenn ich was nicht mehr schlucken kann, wenn ich Schluckbeschwerden, ich hatte immer viel Schluckbeschwerden, ne? Denn so die Frage zu stellen, was kann ich eigentlich nicht schlucken?
Ja, aber das. Aber du hast gerade gesagt, dass du das eigentlich immer schon so hattest. Also auch schon als Kind, nein?
Ja, doch. In meiner Kindheit waren das auch schon so. Waren das schon so Tendenzen?
Okay, das muss ja aber irgendjemand angetriggert haben oder kam das wirklich aus dir raus?
Ich glaube, der kommt nicht von meiner Mutter, der Spruch mit dem seelischen Schlamassel. Ich weiß es gerade gar nicht, wo ich den her habe.
Also solche Sachen wie, okay, ich habe Schluckbeschwerden, was kann ich eigentlich nicht schlucken oder
Ohren solche sind Sachen, zu, ne? Was will ich nicht mehr hören?
Was kann ich nicht mehr hören, genau. Also solche Sachen, das aber, also da wäre ich, also kenne ich natürlich auch, aber also da, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an solchen Gedanken hatte, jemals, also bevor ich 30 war oder so.
Ich finde, also ist auch manchmal, finde ich, ein bisschen problematisch, weil das ganz leicht so trivialpsychologisch wird. Also hatten wir auf dem Magen und so weiter.
Ja,
ne?
Natürlich. Aber mit diesem Schnupfen und dem seelischen Schlamassel, da habe ich wirklich so ein tiefes Gefühl von, ja, wenn ich Schnupfen habe, dann bin ich ja auch, ich gerate dann auch seelisch außer Form.
Und damit hast du vollkommen recht.
Und da kann ich natürlich fragen, ja, was war jetzt zuerst da?
Mhm. Und weißt du,
weiß ja nicht genau.
Vielleicht können wir das auf Schnupfen, Halsschmerzen, Magen ausweiten. Irgendeine Form von Schlamassel ist da.
Richtig. Und jetzt sind wir ja hier heute wegen des Herzens zusammen. Und das ist ja ein interessanter Aspekt. Was ist eigentlich, also ist das Herz, ist ja ein ganz besonderes Organ und die einen meinen, das Herz sei schlicht eine Pumpe. Die anderen sagen, das Herz ist möglicherweise sogar ein Wahrnehmungsorgan und es ist eigentlich das Blut, was das Herz zum Schlagen bringt. Das ist ja ein unheimlich weites Feld, ne? Warum erkranken auch gerade heutzutage, warum sterben überhaupt so viele Menschen gerade an einer Herzinsuffizienz?
Herzkreislauf ist die häufigste Todesursache. Mhm.
Und es ist eben im Physischen, sage ich immer, ist das Herz der Träger der Liebe. Im Geistigen halte ich mehr das Ich, unser Ich für den Träger der Liebe. Aber im Physischen, ne, sagen wir ja immer, also überall fliegen Herzensmilies rum. Mhm. Das ist ja nun mal ein ganz wesentliches Liebesorgan offensichtlich. Ne? Herzschmerz.
Wobei wir diesen Ursprung, glaube ich, also gar nicht wissen. Ne? Also wo das ist, muss auch eine ganz alte Geschichte sein, die wir also letztlich vergessen haben. Also habe ich zumindest keine Hand.
Wir haben noch Antwort so schöne. Drauf. Wir haben noch so schöne Redewendungen.
Genau.
Hand aufs Herz.
Gebrochenes Herz.
Gebrochenes Herz, Hand aufs Herz. Und was für ein Herzensmensch oder sowas ähnliches, ne? Das heißt, da wissen wir alle, was gemeint ist, aber gleichzeitig haben wir von der tieferen Bedeutung vom Herzen keine Ahnung mehr. Aber nochmal eben vielleicht ganz kurz zurück zu dem, was Heilung ist. Ich habe mal ein kleines Märchenbuch gefunden. Ich suche das seit Wochen bei mir im Regal und finde es nicht. Modernes Märchen. Da ist ein Mädchen, das sitzt im Rollstuhl. Und natürlich ist das eine Prinzessin und der Vater, der König und die Mutter, die Königin, die ziehen über die ganze Welt, um Heilung für ihre Tochter zu finden. Und also tatsächlich von Anfang bis Ende, von oben bis unten, von Nord bis Süd ziehen sie. Und niemand kann der Tochter helfen. Und irgendwann kommt sie an eine Person und bleibt da eine Weile, vielleicht 4 Wochen, und kommt wieder nach Hause und ist geheilt. Ist völlig damit einverstanden, im Rollstuhl zu sitzen. Das finde ich eine großartige Heilung. Sonst müsste man ja sagen, wenn jemand ein Bein abgenommen bekommt, der würde nie geheilt werden. Und deswegen finde ich, gefällt mir diese Rollstuhlgeschichte so groß, die finde ich unglaublich gut. Oder jemand, der nicht mehr, oder die nicht mehr richtig laufen kann, am Rollator geht oder sowas, die werden alle nicht geheilt. Sondern das heißt, ich bin in der Lage, meine Symptome zu tragen. Denn wer davon ausgeht, Heilung wäre eine Symptomfreiheit, es gibt keine Symptomfreiheit, gibt es nicht.
Zumindest nicht in einer Welt, die nicht vollkommen in Ordnung ist.
Absolut, vollkommen, genau. Ja, in einer Welt, die nicht absolut in Ordnung ist, wird das nicht passieren. Das heißt, und das manchmal finde ich das so gemein daran. Ich finde immer, das ist eine richtige Schweinerei. Wahrscheinlich ist das eine Schweinerei von der Natur, dass wir Gesundheit nicht merken. Aber jede Form von Krankheit merken wir sofort. Das finde ich eine Schweinerei.
Kann man, also ich bin auch, also auch da bin ich überzeugt davon, das kann man üben. Also ich meine, ich glaube, man kann üben, das Bewusstsein, Gesundheit zu merken, auch auszubilden.
Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Also,
ich glaube, muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten.
Weil ich das schon versucht habe, solche Sachen, und weiß, dass das klappt. Damit hat man aber wirklich auch dann auch zu tun. Also dann, man muss sich wirklich so ein, man muss dann wirklich eine Routine entwickeln. Und das funktioniert aber. Also ich, ja. Ich habe Momente, in denen ich wahrnehme, jetzt geht's mir gerade richtig gut. Ich habe solche Momente sogar jetzt auch im Krankenhaus gehabt. Also einen Tag irgendwie direkt in diesen Dämmerzustand, also auf der Intensivstation, da hatte ich einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, geht's mir gut.
Schön. Wunderschön.
Das sind, ich glaube nicht, dass das gelungen wäre, wenn ich das nicht vorher schon mal geübt hätte oder wenn ich das nicht schon gekannt hätte, dass das geht. Also ich bin weit davon entfernt, dass mir das dauernd passiert. Also vorgestern zum Beispiel habe ich mich furchtbar aufgeregt, als ich mir ein Gespräch mit meinem Vater hatte. Und das hat mich vollkommen überrascht, weil sowas passiert mir eigentlich nicht mehr. Also dass mein Vater mich antriggert, das ist eigentlich, passiert nicht mehr, aber da ist es trotzdem passiert. Bin jetzt noch dabei, die Aspekte auseinanderzunehmen, was das tatsächlich genau war, was da alles mich so aufgeregt hat. Das hat mehrere Aspekte. Aber ich kenne das auch von meinem Vater, dass der mir sagt, Mensch, du hast dich so verändert, du lässt dich ja überhaupt nicht mehr aus der Ruhe bringen. Das hat er also auch wahrgenommen. Jetzt hat er auch mal wieder was anderes wahrgenommen, dass es mich total aus der Ruhe gebracht hat, was er von sich gegeben hat. Aber das ist zumindest schön zu wissen, dass beides geht.
Ja.
Also, dass das nicht so, also, dass man nicht ausschließlich nur so wie so ein Blatt im Wind,
ja,
was ausgeliefert ist, sondern dass man Einfluss darauf hat.
Ich denke die ganze Zeit daran, ich weiß, es sagt euch Krieg und Freitag was. Das ist so ein Typ, der macht so kleine Strichmännchen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da sitzen zwei Strichmännchen am Tisch. Und die eine Person hat hier sowas in den Händen, steht drauf Glück. Und sagt die andere Person, oh, wo hast du das denn her? Und sagt die andere, habe ich selber gemacht. Und das finde ich großartig. Das kann man vielleicht mit Pech auch machen. Vielleicht könnte man darauf auch schreiben, Gesundheit. Wir haben ganz viel damit zu tun. Und nicht, dass ich sage, irgendwie, wer krank ist, hat selber Schuld und hat selber gemacht und so. Das meine ich damit gar nicht. Aber das geht in die Richtung, was wir dazu tun können. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Gemeinschaftsaufgabe, Gesundheit. Was wir dazu tun können, können wir tun. Und sei es, ich bin gerade operiert und ich stehe auf und ziehe mich an.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt.
Ganz wichtig. Ne?
Wie bewerte ich eigentlich meinen Zustand?
Genau.
Und wie selbstwirksam bin ich? Das ist mal der Hintergrund, was finde ich auch eine ganz richtig gute Idee. In der Psychoonkologie wird bei Menschen, also wird wahrscheinlich hauptsächlich für Frauen gelten, die eine Krebsdiagnose haben, dann die machen mit denen Schminkkurse. Das finde ich großartig.
Was für Kurse?
Schminkkurse. Ah, okay. Das heißt sozusagen, auf irgendeine Art und Weise müsste das Äquivalent, das Pendant, müsste für Männer, vielleicht ist das schon geboren worden, weiß ich aber nicht. Aber das wäre eine Idee, was tue ich, um nicht nur Ressourcen zu stärken, sondern Ressourcen anzubauen, auszusehen.
Also ich glaube, bei Männern ist es ungleich schwieriger, weil die Anbindung an die geistige Welt bei Männern einfach irgendwie verkümmert ist, weil, ja, also verkümmerter. Also dass Frauen irgendwie mit Gefühlen und der geistigen Welt verbunden sind, das ist irgendwie aus irgendeinem Grund üblicher.
Ja.
Also Männer sind davon in der Regel weiter weg, weil das ihnen gar nicht zugestanden wird oder weil es einfach so Quatsch ist. Oder Männer sind irgendwie, haben gefälligst, sich in der materiellen Welt auszukennen und die Bohrmaschine zu bedienen und so, und aber irgendwie, keine Ahnung, einen schönen Adventskranz zu basteln, das ist halt so Frauensache. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Es muss irgendwelche Gründe haben. Aber auf jeden Fall.
Naja, einer der Gründe, um dich ganz kurz zu unterbrechen, ja, liegt sicherlich in der Fähigkeit der Frau, Kinder zu gebären. Weil das Kind, was in meinem Bauch sozusagen heranwächst, ist ja direkt aus der geistigen Welt physisch in meinem Körper angekommen. Das heißt, ich bin in einer Weise mit dem direkten Draht eigentlich schon verbunden mit der geistigen Welt.
Wieso kommt das aus der geistigen Welt?
Naja, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir wechseln die Seite, wenn wir sterben, dann muss ich ja auch umgekehrt sozusagen davon ausgehen, da wechselt gerade jemand die Seite, indem er hier auf der Erde ankommt. Und innerhalb dieses Prozesses, diese 9 Monate, trage ich diesen Menschen materiell und physisch in meinem Bauch aus.
Wann kommt denn der an?
Der kommt an, wenn er einmal zunächst geboren wird auf die Erde und die Nabelschnur durchschnitten wird und er selber die Luft hier atmet. Und dann ist es aber noch ein weiterer Prozess, wirklich sich diesen Leib sozusagen, ne, weiß man ja bei kleinen Kindern, die wachsen da so langsam rein.
12,5 Jahre dauert es.
12,5 Jahre dauert es, ja. Bis man sagen kann, da steht wirklich jemand.
Ich finde das so schön. Ich gebe in meinen Unterrichten eine Hausaufgabe. Meistens so bei den ersten beiden Blöcken. Und dann sage ich zu denen, schreib mal eine halbe Seite darüber, wann das Leben anfängt und wann es aufhört. Und jedes Mal freue ich mich total, weil am Schluss, wenn wir das angeguckt haben, niemand weiß irgendwas.
Nee.
Ich finde das so großartig. Ich freue mich immer, wenn wir was nicht wissen. Und das tut uns richtig gut. Und genau das ist da auch der Fall. Wir wissen es nicht. Und wir wissen es nicht, kommen die irgendwo her oder nicht? Gehen die irgendwo hin oder nicht? Was ist denn nun? Und so weiter. Und dazwischen switchen wir auch hin und her.
Naja, aber ich habe es jetzt eben auch so anschaulich gesagt, weil du so selbstverständlich von der geistigen Welt gesprochen hast. Du hast es ja eben aufgebracht, dass du gesagt hast, ja, Frauen sind irgendwie selbstverständlicher in der Verbindung mit der geistigen Welt und Männer sind es eben gar nicht. Und da fiel mir das mit den Kindern ein, weil zum Beispiel für Männer ist oft unendlich schwierig ist, ein Kind sozusagen, sage ich jetzt mal, zu lieben. Ist ja häufig, früher war das noch extremer vielleicht als heute, aber ich glaube, es ist heute auch gar nicht so selten, ist, dass der Mann, der muss das über sein Bewusstsein machen, wenn da so ein kleines Baby plötzlich da ist. Der macht das ja nicht über seine Leiblichkeit wie die Frau. Die Frau trägt das Kind aus und gebiert es und sozusagen, das ist wie ein, ne? Da ist eher dann das Drama, wenn es eine sogenannte Wochenbettdepression gibt. Das ist dann wirklich, da ist dann irgendwas vollkommen Unnatürliches sozusagen eingetreten. Wo wir aber auch nicht genau wissen, ne? Da kommt ja auch wieder dieser Heilungsaspekt, den wir jetzt schon besprochen haben.
Das so
rein,
häufig,
ne?
Da es das so häufig gibt, ist auch die Frage, ist das überhaupt unnatürlich?
Ja. Ja, mit dem natürlich habe ich ja jetzt sofort einschränkend gesagt, weiß man nicht, ne? Was ist jetzt mit unnatürlich meinte ich im Sinne dessen, dass das Kind halt dann einfach in Schwierigkeiten kommt.
Ja,
ne?
Zumindest hat sich das ja so angehört, als ob für dich das, was wir vorhin auch hatten mit den Realitätsswitchereien und mit Hüben und Drüben, kein fremder Gedanke ist.
Nee, irgendwie nicht mehr, nee.
dann wäre das im Grunde genommen einfach auch eine Frage, so die Frage, wie kommt es, dass das bei Frauen eher da ist und wie kommt es, dass es bei Männern eher nicht da ist? Und was könnte daran passieren? Das ist natürlich eine Zukunftsidee, eine Vision vielleicht auch wieder. Was müsste passieren, damit das da ist? Aber das müsste, nee, ich glaube, da habe ich mich verrannt, weil das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ja, und außerdem wäre das ja, würde das ja auch wieder bedeuten, dass wir da irgendwo stehen und etwas für richtig halten, was genau. Vielleicht exakt. Gar nicht für jeden das Richtige ist.
Vollkommen
und,
richtig.
Genau.
Vollkommen richtig.
Wir wissen das ja gar nichts, hatten wir ja eben schon.
Schön, ne? Wunderschön.
Ja. Also mir fällt das halt zum Beispiel auf, irgendwie zum Beispiel auf, wenn man so auf irgendwelche Retreats geht, um so spirituelle Reisen zu machen. Das sind halt einfach, also 2/3 bis 3/4 Frauen und, ja. Und viele davon sind auch wirklich so, also die sind für Männer gar nicht offen. Also die werden von vornherein so angelegt irgendwie, dass das einfach nur für Frauen ist. Also
ja,
das irgendwie.
Ja, man ist immer überrascht, ne? Neulich auch in meinem Sterbevorbereitungsseminar, Gespräche über den Seitenwechsel vom Umgang mit dem eigenen Sterben, da war ich ganz überrascht, dass da 2 Männer saßen.
Genau.
Und die anderen ja, 13 deswegen, waren Frauen.
Das bestätigt das ja. Du warst überrascht.
Ja, ja, genau, okay, das meinte ich jetzt gerade.
Weil das uns irgendwie klar ist, obwohl das. Ja, eigentlich kein, also das ergibt eigentlich nicht viel Sinn, weil wir sind ja nun mal 50-50 aufgeteilt.
Absolut.
Also das ergibt also keinen Sinn, wenn es nicht durch irgendeine Manipulation zustande gekommen wäre. Ja. So, wo liegt die? Gibt es da einen Grund? Steuert die irgendwer? Das sind natürlich auch so Fragen, die ich mir stelle. Aber andererseits sind es Fragen, denen gehe ich eigentlich nicht mehr nach, sondern ich habe eher so beschlossen, ist mir egal, ich mache das jetzt mal so, wie ich das möchte. Und dann setze ich mich halt in, neulich war ich in so einem Retreat, da war ich der einzige Mann. Da war es Gott sei Dank nicht verboten. Gut, wenn ich die eine, die das gemacht hätte, nicht gekannt hätte, hätte ich vielleicht auch nicht teilnehmen können. Dann hätten die vielleicht gesagt irgendwie, ja, nee, okay, hier sind eigentlich nur Frauen, ein Mann ist irgendwie komisch. Hätte auch sein können, weil ist jetzt eine Spekulation. Ne? Aber jedenfalls war ich in, das waren, weiß ich nicht, wie viel waren wir? Vielleicht so 25 und ich war der einzige Mann da.
Ja, guck mal, ich habe bei meinen ganzen Sterbehamen und Sterbegefährten, wir haben über 1100 entweder Ausgebildete oder in Ausbildung Befindliche. Mhm. 94% Frauen.
Ja. Und ist das eine Ausbildung, die irgendwann erst passiert, so eine Zweit- oder Drittausbildung, dass man da erst so in einer späteren Lebensphase sowas macht? Oder sind das auch schon junge?
Das sind, also ich würde mal so sagen, die jüngste, die mal jemals die Ausbildung angefangen hat, war 17, hat gerade eine Altenpflegerin-Lehre oder Ausbildung begonnen und die älteste war 84.
Okay, aber so ganz junge sind wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder?
Sind wahrscheinlich, also ich habe jetzt gerade eine Gruppe, da habe ich so geguckt, ungefähr um die 50 rum. Aber ich habe jetzt immer mal 30-Jährige mit dabei und dann auch Mitte 70-Jährige. Und das, was ich so großartig finde, ist, dass die bereitwillig sind, über diese Lebensalter hinaus gemeinsam zu arbeiten an einem Thema. Das ist großartig. Was natürlich alle angeht, ne? Aber das auch da ist es ja die Frage, wie kommt es? Also ich heiße alle Männer herzlich willkommen, aber es passiert nicht so häufig.
Ja, also, weil diese Wege oft, wahrscheinlich weil die Wege so vorgezeichnet sind. Ein Mann lernt irgendwas, dann hat er einen Job und dann arbeitet er daran, bis er in Rente geht. Und,
und dann kommt das große Problem.
Ja, ich meine, gut, dann könnte man ja immer noch Sterbebegleiter werden.
Klar, dem steht logisch, ja machen ja auch einige.
Tut man dann aber vielleicht nicht, weil man lieber Kreuzfahrten macht oder so. Aber da gibt es tausend Wege. Aber wahrscheinlich ist dieser Wechsel der Lebensphasen Also diese Flexibilität ist vermutlich bei Frauen auch größer, so ein Einschnitt wie Mutterschaft ja eine, also das ist ja schon mal einmal so eine Wahnsinn, ist ja eine Komplettveränderung. Mhm. Also für einen Mann ist Vaterschaft meistens nicht so eine Veränderung, weil der war vorher arbeiten, geht danach auch weiter arbeiten und währenddessen, und bei einer Frau ändert sich irgendwie alles. Vielleicht ist das dann auch einfacher, später sowas Veränderung, so Jobveränderung oder neue Ausbildung, neue Herausforderungen einzugehen, weil man das schon gewöhnt ist. Vielleicht sind Frauen da, ist das auch so eine Art Resilienz oder vielleicht kommt man mit Veränderungen besser klar, weil man da einfach Übung drin hat.
Ich glaube, dass das auch mit unserer Bewertungsgesellschaft zu tun hat. Dass Männer ja auf eine ganz bestimmte Art oft sozialisiert werden. Ne, das geht schon los. Ich weiß gar nicht, ob das für alle Kinder, also meine Söhne zum Beispiel, waren nicht automatisch an Autos interessiert oder an Sport. Also das war irgendwie auffallend. Ich habe immer, weiß ich noch, damals immer darauf geachtet, wann kommt jetzt das Baggerinteresse auf? Also wenn wir irgendwo vorbeifahren, ne? Oder irgendwie ein Schunker-Schunker-Auto, was offen war und laute Musik hatte. Das ist, finde ich, wirklich eine interessante Frage. Also ist das eigentlich was ganz Natürliches oder geht es oft vom Vater auf den Sohn über? Oder was ist dieses starke äußerliche Interesse, was bei Männern sich auf Sport, Technik und Geld, also sind jetzt ja mal so einfach drei Begriffe, die ich mal so raustun würde.
Ein Kind weiß mit einem Jahr seine Genderzugehörigkeit. Danach orientiert es sich.
Bist du sicher, dass das so ist?
Ja, aber hallo, selbstverständlich. Das ist wissenschaftlich eindeutig bekannt und belegt. Das heißt, danach orientiert sich ein Kind. Und da geht es nicht nur um den Vater, sondern da geht es darum, sich an der Männerwelt zu orientieren. Und gleichzeitig sehe ich ganz große Veränderungen, was sich in der Männerwelt, in der Väterwelt, was sich da tut, und dann wollen wir mal gucken, wie wir Männer und Frauen, wie wir das zurechtrucken können, wie wir das, oder zurechtrucken, das geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie nach unseren Maßstäben sagen, was richtig und falsch ist. Das beobachte ich sehr interessiert, was da sich tut. Und es gibt unwahrscheinlich wunderschönste Beispiele für Väterlichkeit, muss ich sagen.
Was sich ja auch zunehmend verändert, denn die meisten Väter ja in den letzten, seit den Weltkriegen, sind ja schwerst
die sind überhaupt
beschädigt gewesen und gar nicht wirklich in der Lage, sich präsent ihren Kindern zur Verfügung zu stellen.
Da sind wir ja immer noch im Generationentrauma. Also
ja, absolut.
Da sind wir noch lange nicht raus.
Und deswegen bin ich so erstaunt, wenn ich jetzt so einen Väter sehe, so neue Väter oder die Väter in den letzten 10 Jahren, wo ich denke, woher wissen die das eigentlich? Das hat ihnen doch niemand vorgelebt. Plötzlich können die das. Das finde ich ganz unheimlich spannend. Das heißt, vielleicht haben die es mit Mäuseschrittchen über die letzten Generationen hingelernt. Ich weiß es nicht. Aber total spannend in der ganzen Geschichte, ne? Genau. Ja. Hast du, ich habe nochmal zurück zu Diersbock, hast du eine Idee, du hast ja so gesagt, dass du schon viele, viele Jahre Probleme mit dem Herzen hast, und hast du eine Idee, womit das zusammenhängen kann, dass ausgerechnet dieses Organ eine Schwäche hat bei dir?
Du bist da jetzt über das Generationentrauma drangekommen, ne?
Nee, das hatte ich vorhin schon mal im Kopf, aber das...
Aber das wird vermutlich genau der richtige Ansatz sein. Die Medizin sagt natürlich jetzt sowas wie, da haben sie eine genetische Disposition.
Ja.
Ich glaube, dass sie das auch sagt, ohne zu wissen, wovon sie redet, denn diese genetische Disposition kann sie nicht mal nachweisen oder diagnostizieren. Also das wird jetzt einfach mal so behauptet, weil es so Anhaltspunkte gibt. Dann fragen die nach, ja, gibt's denn sowas bei Ihnen in der Familie? Ja, gibt's in der Familie. zwei meiner Großeltern sind Anfang 60 an Herzinfarkten gestorben. Und insofern ist dann klar, naja, dann haben sie ja auch eine familiäre Disposition. Eine wissenschaftliche Begründung gibt's dafür aber nicht. Die kann man jetzt auch, das habe ich ja auch jetzt gemerkt, die kann man auch nicht an irgendwas festmachen. Man kann jetzt irgendwelche Blutfettwerte messen und sagen, oh, der ist aber hoch, aber nicht jeder, der so einen hohen Blutfettwert hat, kriegt einen Herzinfarkt und nicht jeder, der den Wert nicht hat, kriegt keinen Herzinfarkt. Also das ist alles, ich halte das alles für extremes Fischen im Trüben tatsächlich. Also da gibt's vielleicht Korrelationen, aber ganz sicher keine Kausalitäten. Die kann man ja auch nicht feststellen, weil man für eine Kausalität bräuchte man wissenschaftliche Studien. Die kann man aber nicht machen, weil man kann ja niemandem irgendwie einen schlechten LDL-Wert spritzen und dann feststellen, ah ja, der ist jetzt auch drei Jahre früher gestorben. Das geht also alles gar nicht. Und das sind alles, für mich sind das alles nur Behauptungen.
Ja.
Ich glaube an nichts davon, weil nichts davon nachgewiesen ist. Und selbst wenn, ist die Frage, was würde ich damit anfangen? Betrifft mich das? Also warum? Gut, kommen wir mal zurück zu deiner Frage. Also die Wissenschaft oder die Ärzteschaft behauptet jetzt, es gibt da eine Disposition, hat keine Lösung parat, außer dass es irgendwelche dass sie irgendwelche Pharmaprodukte parat halten und sagen, ah ja, damit wird aber jetzt der bestimmte Blutfettwert gesenkt. Darüber, dass man dann als Nebenwirkung Diabetes bekommen kann, wird nicht geredet. Weil da könnte man ja dann das nächste Medikament bekommen. Also ich kenne diese ganzen Mechanismen ja auch, was die Pharmaindustrie da anzubieten hat. Und ich glaube aber, dass das alles, also ich glaube, dass das, wenn man auf die Ursache geht, dass das eher, also das sind auf jeden Fall für mich eher energetische Ursachen. Und die Wissenschaft oder auch die Medizin stellt keinerlei Mittel zur Verfügung, um diese Fragen zu klären oder um denen auf den Grund zu gehen.
Das liegt natürlich am mechanischen Weltbild, ne?
Genau.
So, und das und
dass
vor allem auch
Descartes zu verdanken haben.
Und liegt auch daran, dass wir viel zu linear denken. Ne? Also dass wir irgendwie sagen, wenn das, dann kommt das.
Genau.
Und das ist ja nicht, das reicht ja nicht.
Nein, das ist ja auch mittlerweile das ist ja auch widerlegt. Also die Quantenphysik widerlegt das ganz klar.
Ganz klar.
Also diese Non-Lokalität ist ein Beweis dafür, dass dieses Ursache-Wirkungsprinzip ausgedient hat. Das ist bei den meisten Menschen noch nicht angekommen, aber die interessieren sich ja auch nicht für das, was Anton Zeilinger in seiner Nobelpreisarbeit beschrieben hat, sondern die sind immer noch bei dem, was sie früher mal in der Schule von Einstein und Otto Hahn gelernt haben. Genau. Das gilt aber nicht mehr. Das weiß aber kaum jemand.
Nee, das wissen ganz wenige.
Und deswegen, da habe ich dann vielleicht Glück, dass ich mich für solche Sachen interessiere und dann so eine Arbeit versuche zu lesen, wenn ich rausfinde, dass es sie gibt, oder mir Interviews anhöre. Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube an diese energetischen Zusammenhänge. Okay. Ich bin aber weit davon entfernt, die zu verstehen.
Mhm.
So.
Mhm.
Ich möchte das nur für möglich halten und hoffe, dass die Art und also dass ich mich dafür offen halte, dass mir das die Möglichkeit eröffnet, den Zugang dazu und vielleicht auch zu den Lösungen dadurch zu erlangen.
Sag mal, Spock, und wenn du jetzt so an die Zukunft denkst, du bist ja noch in so einem Zustand, der im Englischen würde es, glaube ich, für mich, nehme ich den so war, so weak. Das ist nicht weich.
Auf jeden Fall nicht in meiner Kraft gerade.
Nicht, du bist nicht in deiner Kraft, da finde ich weak eigentlich so den besten Ausdruck dafür. Was wünschst du dir?
Das habe ich interessant. Das habe ich gestern schon mal formulieren müssen, weil ich gestern beim Physiotherapeuten war, der sich meiner jetzt annehmen wird, worüber ich sehr froh bin. Der hat mich dieselbe Frage gestellt. mir dieselbe Frage gestellt. Und darauf habe ich geantwortet, was wünsche ich mir, was war die Frage?
Was du dir wünschst.
Genau. Ich wünsche mir, dass ich formulieren kann, wobei ich gerne Hilfe hätte. Also ich wünsche mir jemanden, der mir dabei hilft, rauszufinden, was ich mir wünsche. Und da war eben die Antwort auch ganz klar, ich brauche, also ein paar Sachen weiß ich auch, nämlich ich brauche Hilfe dabei, um wieder in die Kraft zu kommen. Denn selber bin ich nicht nur physisch, sondern auch physisch angeschlagen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, was ich meinem Körper zutrauen kann.
Ja.
Und da kommt man ja nicht nur physisch, sondern auch psychisch in so eine Art Schonhaltung, weil man gar nicht genau weiß, was kann ich jetzt, was darf ich jetzt. Das war meine Antwort, dass ich Hilfe brauche dabei, rauszufinden, wie ich wieder in meine Kraft komme und tatsächlich auch dann meine Grenzen kennenzulernen. Vielleicht auch das erste Mal richtig, denn auch vorher war ich ja immer schon in so einer Position, dass ich nicht wusste, wann kommt jetzt hier wieder die Luftknappheit und so. Das habe ich halt seit meiner Kindheit. Das heißt, eigentlich war ich da noch nie. Und vielleicht habe ich aber jetzt die Chance, das erste Mal diese Grenzen überhaupt kennenzulernen, indem ich im Prinzip auch so eine Legitimation habe, in dieser materiellen Welt diese Hilfe einzufordern.
Schön gesagt.
Ne, dann steht da jemand, der hat halt ein Blutdruckmessgerät in der Hand, während ich irgendwie auf einem Ergometer mir einen abstrampe und der sagt, nee, ist alles noch in Ordnung, machen Sie weiter. Habe ich ja vorher nie gehabt, weil dann irgendwann bin ich in die Angst gekommen und aber es war auch keiner da, der gesagt hat, irgendwie machen Sie mal weiter, das ist alles gut.
Ja.
Also es geht, und wenn man das abstrahiert, wenn ich sage, ich wünsche mir auch Hilfe dabei, dann ist es eben ganz einfach, dann ist es Verbindung. Mhm. Also Verbindung. Und zwar sowohl diesseitig auch als auch jenseitig. Also ich frage Leute um Hilfe, die sind diesseitig, aber ich setze mich auch hin und spreche, ich nenne es immer ein Gebet, obwohl ich jetzt nicht religiös gläubig bin, aber suche mir auch Hilfe aus der geistigen Welt und sage, hallo liebe Ahnen, liebe Hilfskräfte, ich hätte da mal ein Problem. So. Ich brauche da jetzt Hilfe oder ich übergebe Probleme an den Heiligen Geist und sage, das will ich gar nicht haben. Ich kann mit der Angst gar nichts anfangen, aber du ganz sicher schon. Du kannst damit irgendwas anfangen. Weil ich brauche die nicht. Ich merke, ich brauche sie nicht. Deswegen nimm sie mir ab.
Zum geistigen Kammerjäger.
Geistiger Kammerjäger, ja.
Ich habe richtig den Eindruck, nach dem, was du auch gesagt hast, und ich finde es großartig, wie offen du bist, bin ich total dankbar für. Und ich weiß sowas, ich wünsche dir einen richtigen Mutmacher.
Ein Mutmacher?
Ein Mutmacher. Der nimmt dann, ja, mach mal weiter. Und jetzt sind wir vorsichtig. Ich bin doch flapsig, weißt du doch.
Kann man das? Ja, aber die Frage ist natürlich auch, kann man das am Ende nicht nur selbst sein, ne?
Ich würde mal sagen, so ein Erzengel Michael wäre schon nicht schlecht.
Da habe ich wiederum keine Ahnung von.
Okay.
Der Trainer, der da steht und sagt, das ist alles noch in Ordnung.
Ja, genau.
Auf dem Ergometer, der ist ja auch ein Mutmacher.
Genau.
Ja, genau.
Vielleicht wünschen wir dir auch einen Hutmacher. Ein Mutmacher und ein Hutmacher.
Der Hutmacher, der war doch bei Alice im Wunderland, ne?
Damit du gut behütet bist.
Genau.
Schön, ne? Wir switchen ganz schön zwischen den Realitäten.
Ja, das war ganz schön hier zwischen hüben und drüben hin und her. Schön. Jetzt haben wir dir mal eine Stimme gegeben, beziehungsweise du hast uns deine Stimme mal geschenkt. Die Stimme aus dem Off.
Ja, spannend.
Vielen Dank.
Ich glaube, es ist rund, ne?
Ich glaube, dir ist rund.
Meinst du das auch?
Ja.
Oder hast du noch was, Bock?
Gibt's noch was, was du als wichtig erachtest?
Nee, fällt mir jetzt nichts ein. Zwischendurch ist, aber da sind wir jetzt auch drüber weg. Da sind wir woanders hingeraten. Irgendwie ist alles gut, sonst wäre es ja an dem Moment rausgekommen.
Hm. Wunderschön. Ganz vielen Dank. Wir müssen übrigens unseren Hörerinnen noch eine Sache sagen.
Den
also,
Hörern auch oder nur den Hörern?
Ja, ich habe gehofft, dass ich Hörerinnen gesagt habe.
Nein,
aber
hast
nicht
du nicht,
über,
aber okay. Finde ich auch.
Aber
gut.
Beiden.
Das ist nicht beiden.
Also, auf jeden Fall ist es so, dass das habe ich ja die ganze Zeit gedacht. Also, Spock schreibt sich S-P-O-K. Und dieser Mann hat keine langen Ohren.
Dafür aber lange Haare.
Ja. Ganz, ganz vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, ich danke euch für die Einladung und freue mich auf eure nächsten Folgen und die nächsten interessanten Gäste. Da werden ja jetzt demnächst noch mehr kommen, habe ich gehört.
Super.
Danke, Spock.
Tschüss.
Danke. Tschüss, tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.